Gut, diesmal übernehme ich das wunderschöne Intro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gedankenkotze. Welches Thema haben wir denn heute, die gute Janina?
Ja, Basti, wir wollen uns heute mit einem ganz besonders guten Thema passend zum Schulferienstart in Hamburg beschäftigen. Und zwar Studium, Schule 2.0, Fragezeichen. Also, und es passt für mich auch ganz gut persönlich, weil ich war ja gestern in der Uni und habe mein Bachelorzeugnis abgeholt. Das heißt, ich bin jetzt, wupp, wupp, endlich Bachelorette. Ich darf mich jetzt offiziell bei RTL bewerben und versuchen, meinen Traumkerl da zu finden unter den ganzen Hohlbirnen. Nein, Spaß.
Nur Frage, darf Hendrik da mitmachen, ja oder nein?
Henrik darf mitmachen, aber er muss inkognito kommen, weil sonst fällt das ja auf.
Okay, dann hätten wir es mal gehört. Aber das ist an sich auch ein ganz interessantes Thema, weil es ja inzwischen verschiedene Wege gibt, um überhaupt studieren zu können oder zu dürfen,
Genau.
würde ich es jetzt mal einfach nennen.
Was wir.
Also,
Ja, wir sind zu höflich, wir wollen uns nicht gegenseitig unterbrechen.
wir versuchen es wenigstens. Wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten einfach.
Ja.
Also die erste Möglichkeit, das ist jetzt, ich glaube, den Weg, den ich habe, ist ja auch ein, sagen wir mal, anderer als normal. Ich bin ja erst, habe ja erst eine Schulausbildung gemacht, und bin dann an die Uni gegangen, ohne Abitur, und studiere jetzt ja einen Studiengang, den man auch nur so studieren kann. Man braucht für diesen Studiengang also kein Abitur.
Ja, und ich
Man, die
bin.
Ausbildung reicht.
Ja, und ich
Genau.
bin so das Gegenteil. Ich habe den klassischen Weg quasi gewählt. Ich habe 12 Jahre in der Schule abgesessen, hatte danach mein Abitur, habe mich dann auf meinen Studienplatz beworben und habe dann quasi direkt angefangen zu studieren. Ich habe also noch nie wirklich richtig dazwischen gearbeitet, wenn man es so nimmt. Nee, also, wir können ja auch mal.
Verbrennen Sie! Verbrennen Sie! Nein.
Wir können ja auch mal ganz kurz sagen, also ich habe jetzt Politikwissenschaft studiert im Bachelor of Arts und bin gerade dabei, noch so eine Bewerbung für den Master Journalistik und Kommunikationswissenschaft auszufüllen. Und was studierst du nicht Abiturient?
Ich studiere Sozialökonomie. Das ist ein relativ interdisziplinärer Studiengang, der sich aus VWL, Recht, BWL und Soziologie zusammensetzt. Ich habe den Schwerpunkt Soziologie für mich gewählt, einfach weil es für mich passender ist als BWL, VWL oder Recht. Zum anderen, weil ich mit einem Großteil der Studiengänge nicht das machen können könnte, was ich machen wollen würde. Bei mir nun mal zum Beispiel den Schwerpunkt Recht. Ich dürfte mit diesem Schwerpunkt Recht nicht als Jurist arbeiten. Und wenn ich denn schon irgendwie Recht studieren will, dann möchte ich danach auch gerne als Jurist arbeiten dürfen. Das dürfte ich dann.
Ja, also um das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu erläutern. Sozialökonomie hat bei uns an der Uni den Ruf der Taxifahrer. Also weil das eben gerade so ein spezieller Studiengang ist, machen sich da viele gerne drüber lustig. Über meinen Studiengang auch gerne, also über die Politikwissenschaft. Ja, darum soll es aber heute gar nicht gehen, ob das jetzt besser ist, Bachelor of Arts oder Bachelor of Science zu studieren. Letztendlich denke ich, da muss jeder für sich selber entscheiden, worauf er Bock hat. Aber ja.
Aber ich würde es auch wirklich gleich mal ganz am Anfang anfangen. Also nicht mal unbedingt nach dem, also den gewöhnlichen Gang von Abitur dann zum Studieren oder als wie ich das gemacht habe, gehen, sondern ich würde wirklich ganz am Anfang schon relativ früh in der Schule anfangen, dass sich das Schulsystem ja auch unglaublich verändert hat in den letzten Jahren. Weil wenn ich jetzt an meine Grundschulzeit denke, hatte ich keine Klasse, wo schon irgendwo großartig englische Begriffe an den Stühlen, Tischen etc. pp. Das eigentlich fängt das sogar schon im Kindergarten teilweise. Also es gibt ja schon zwei- und dreisprachige Kindergärten, die gewisserweise darauf polen, irgendwann mal, auch wenn das vielleicht nicht die erste Intention ist, dass die betreuenden Personen dort dann irgendwann mal Abitur machen. Und aber schon Vorteile in der Schule gegenüber den anderen Mitschülern haben, weil sie einfach schon rechnen können, schon zwei Sprachen beherrschen teilweise, etc. Also es ist ja schon eine Verschulung in den Kindertageseinrichtungen zu merken. Also sehe ich das.
Ich weiß noch, als ich im Kindergarten war, hatten wir jeden Morgen halt so eine Anwesenheitsrunde quasi, wo dann einmal abgefragt wurde, wer alles da ist und so. Und ich weiß noch, wir waren dann immer richtig cool, wenn wir dann da saßen und dann gefragt wurden, ob wir da sind und wir dann No gesagt hatten, weil wir wussten ja, dass das auf Englisch Nein heißt. Und dann haben wir uns alle wahnsinnig cool gefühlt, dass wir Yes und No schon konnten. So, heutzutage würden dich die Kindergartenkinder teilweise dafür auslachen. Was ich mir halt noch so mit aufgeschrieben habe, so für den Einstieg war, so, wie war eigentlich unsere Schulzeit? So, also, was waren irgendwie deine Lieblingsfächer in der Schule?
Also meine Lieblingsfächer in der Schule, ich war immer gerne so in den naturwissenschaftlichen Fächern unterwegs, also Biologie, Chemie, Physik, das konnte ich gut, das lag mir, aber auch Wirtschaft hatte ich zwar erst ab der 7. Klasse, aber sorry, also Mathe, Deutsch sollte für dich klar sein, ich weiß nicht, eins meiner Lieblingsfächer, einfach weil ich dort zwar relativ viel versucht habe zu leisten, ist aber einfach nicht die gewünschten Ergebnisse gab, aber da kannst du dir denken, woran das lag.
Ja, darauf können wir sonst auch nochmal später zurückkommen, wie das vielleicht jetzt für dich ist, weil ich weiß halt nicht, wer das jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, aber du hast ja Lese-Rechtschreibschwäche und das schaltet sich ja nicht einfach aus, wenn man an die Uni kommt und von daher ist das vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, auf den wir nachher nochmal eingehen können. Fächertechnisch bei mir war es in der Schule so, dass ich in der Grundschule, glaube ich, gar nicht so wirklich jetzt so ein Lieblingsfach hatte. Ich glaube, ich mochte so alles, was mit Deutsch zu tun hatte, weil ich das relativ gut konnte. Ich war aber in der Grundschule tatsächlich auch noch gut in Mathe. Ich glaube, ich habe letztens mal irgendwann ein Grundschulzeugnis von mir gesehen, da stand ich auf 2+ am Ende der 4. Klasse. Das war jetzt nicht so wirklich schlecht. Aber das hat sich dann halt auf dem Gymnasium nachher ziemlich schnell geändert. Ich fand Mathe doof, ich konnte mit Naturwissenschaften nicht wirklich was anfangen. Das fand ich auch alles blöd, weil ich da nicht so wirklich gut drin war. Und dann war ich halt eher so im Bereich Deutsch, beziehungsweise was mir nachher halt auch total viel Spaß gemacht hat, war PGW, hieß das bei uns, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt. Und ich habe in der Oberstufe halt auch noch Informatik gehabt und Informatik fand ich tatsächlich auch immer ganz interessant. So, und ich hatte in der Oberstufe noch Wirtschaft, das extra dann zu PGW, das fand ich auch ziemlich geil, das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht.
Also in der Grundschule war ich auch noch relativ gut, klar Deutsch, wie gesagt, war nicht so meins, aber Mathe ging auch noch. HSU hieß das bei uns, Haus- und Wirtschaftskunde, ich hatte noch mal ein bisschen Werken, das war alles okay, aber das war halt echt so auf einem, böse gesagt, wirklich auf einem niedrigen Niveau. Also das war jetzt nicht so anspruchsvoll. Mhm. Das geht aber. Heutzutage würde ich zum Beispiel schon sagen, dass die Grundschule relativ anspruchsvoll ist, weil schon, es werden ganz oft irgendwie auf 2 Sprachen gesetzt. Es wird schon ein bisschen vorausgesetzt, dass die Leute schon lesen und schreiben können. Das war halt bei uns nicht so. Also bei mir noch nicht so.
Ja, also
ich weiß nicht, wie das bei dir
also
war.
Was mir da so spontan einfällt, was bei mir schon von Grundschule zu Grundschule unterschiedlich war, war halt zum Beispiel der Englischunterricht. Ich hatte in der Grundschule eine Englischlehrerin, die mit uns sehr, sehr viel gemacht hat und ich konnte am Ende der Grundschule auch eigentlich schon echt für meine 2 Jahre, die ich irgendwie Englisch hatte, richtig gut Englisch sprechen und habe auch schon viel verstanden und alles. Und ich bin dann halt aufs Gymnasium gewechselt und ich hätte die Möglichkeit gehabt, in so eine sogenannte bilinguale Klasse zu gehen. Das habe ich dann gelassen, weil ich damals ein bisschen Angst davor hatte, dass ich sonst nicht gut genug bin dafür. Mein Bruder hat es zum Beispiel gemacht. Der ist auch heute viel, viel besser in Englisch als ich, weil der einfach viel, viel mehr dann halt damit gemacht hat. Aber ich bin dann halt in eine Klasse gekommen, wo sämtliche Leute aus meiner Klasse halt in der Grundschule nicht wirklich Englischunterricht hatten. Die haben eine 1 in Englisch gehabt, wenn sie sagen konnten, welche Farbe der Schnee man hat, so ungefähr. Und das war dann natürlich für mich am Anfang richtig hinderlich, weil ich dann halt ja eigentlich schon viel weiter war und dann natürlich auch einen Großteil wieder vergessen habe, wenn ich das einfach nicht anwende, weil halt bei uns mit den Basics angefangen werden musste. Und das finde ich bis heute eigentlich ein bisschen schade, dass es da keine einheitlichen Standards so wirklich gibt, was jetzt irgendwie am Ende der Grundschule dann in Englisch, was man da können sollte.
Aber guck mal, da kommen wir schon auf den Punkt. Bei mir stand es noch nicht mal auf dem Lehrplan. Es stand zu meiner Grundschulzeit, stand Englisch mit keinem Wort auf dem Lehrplan. Es war nicht Inhalt des Lehrplans der Grundschule, sondern erst der weiterführenden Schule. Vorher war im Lehrplan kein Wort vom Englisch gesprochen.
Ja, wann bist du denn eingeschult worden? Vielleicht sollte man das auch nochmal dazu sagen, dass wir ein bisschen alterstechnisch auch unterschiedlich sind.
97.
Alter, ich bin 96 geboren. Ja. Ich bin 2003 eingeschult worden, bin 2007 auf die weiterführende Schule gekommen. Das ist jetzt auch schon wieder lange her.
Da siehst du es halt schon, das ist schon ein ganz schöner Unterschied, was einfach auch im Lehrplan einfach halt ist. Da muss man aber auch zu sagen, dass wir dann ja auch in zwei verschiedenen Bundesländern wiederum zur Grundschule gegangen sind, was ja auch wieder einen Einfluss auf den Lehrplan hat, weil die Länder oder die Bundesländer ja jeweils ihre eigenen Lehrpläne machen.
Obwohl das ja tatsächlich mit Hamburg und Schleswig-Holstein sogar noch geht. Also ich glaube, wenn jetzt einer von uns in Bayern zur Schule gegangen wäre, dann wäre das nochmal wieder ganz anders gewesen. Hier im Norden gleichen die sich ja mittlerweile sogar relativ an. Aber das...
Das stimmt. Nur selbst da gibt es halt immer noch ein paar Diskrepanzen oder Unterschiede, würde ich schon
sagen. Ja, das auf jeden Fall.
Die sind nicht mehr so gravierend, wie es früher war, weil sich die Länder einfach irgendwie ab und zu mal auf ein paar einheitliche Standards einigen, aber ein paar Dinge sind halt immer noch unterschiedlich.
Ja.
Aber dann kommen wir auch mal, wenn du jetzt an deine Grundschulzeit denkst, also ich denke immer so, da gab es ja auch irgendwann den Tag X, an dem die Empfehlungen gekommen sind. Empfehlungen für die weiterführende Schule etc. Heutzutage, also habe ich das empfinden und so habe ich es auch in meinem Kurs zum Beispiel Soziale Strukturen, natürlich haben wir uns mit beschäftigt mit dem Thema, mitgekriegt, dass immer mehr Eltern halt wollen, dass ihre Kinder unbedingt eine Gymnasialempfehlung bekommen, damit sie später studieren können. Die sind dann unzufrieden, wenn ihr Kind halt, weiß ich nicht, wirklich nur eine Realschulempfehlung bekommt. Wobei man sagen muss, eine Realschule ist ja keine schlechte Schule, auch wenn es das so ja nicht mehr gibt. Es ist jetzt ja alles in die Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen integriert.
Ja, bei uns schimpft sich das Stadtteilschule. Das war aber tatsächlich zu meiner Zeit auch schon so, dass sich da einige Eltern echt drüber beschwert haben. Also ich meine, bei mir war es halt so, meine Eltern sind zu dem Gespräch hingegangen und es war eigentlich nur so ein, ja, wir müssen das jetzt halt machen. Die waren nach 5 Minuten gefühlt wieder draußen, weil es waren sich halt alle einig, dass ich aufs Gymnasium komme, weil meine Noten einfach so gut waren. Aber es gab halt auch zum Beispiel bei meinem Bruder in der Stufe, sein bester Freund hat halt damals keine Gymnasialempfehlung bekommen. Und die Mutter hat sich zum Beispiel dran gehalten, obwohl der locker schlau genug fürs Gymnasium gewesen wäre. Der hatte, glaube ich, nur in irgendwie einem Fach oder so hatte er halt irgendwie eine bisschen zu schlechte Note, weswegen die dann halt gesagt haben, ja, er soll auf die Stadtteilschule. Eigentlich hätte er aber das Gymi wahrscheinlich locker gepackt, so. Das lag halt auch ein bisschen an der Lehrkraft da in dem Fach. Aber ich kenne eben auch Leute, die bei mir in der Klasse waren und die halt keine Gymnasialempfehlung hatten, die dann aber trotzdem aufs Gymnasium gegangen sind. So, sei jetzt mal dahingestellt, ob das intelligent war oder nicht. Ich glaube, eine davon hat auf jeden Fall mit mir auch Abi gemacht. Die war auch gut, die war ein bisschen blöd, aber sie hat es verstanden, wie sie mit den Lehrern umgehen muss.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt dieses, es wird, ich glaube, in der vierten
Klasse, Ende ersten Halbjahres.
So, da wird ja dann quasi schon eine Prognose gesagt, welchen Schulabschluss die kleine Janina am Ende ihrer Schulzeit haben wird, voraussichtlich. Das gleiche war es bei mir mit dem kleinen Sebastian, der hat auch dann seine Empfehlung gekriegt. Was für eine Empfehlung ich gekriegt habe, ist jetzt irrelevant, aber ich habe eine Empfehlung bekommen.
Welche hast du bekommen? Das will ich jetzt wissen.
Nö. Wir sind hier ja nicht im AD-Wunschkonzert.
Sonderschule oder was?
Empfehlung bekommen. Ja.
Echt jetzt?
Also, nein, ja, sie haben gesagt, Hauptschule oder Sonderschule, meine Eltern haben sich gewisserweise auch, man könnte sagen, dran gehalten. Ich bin auf eine Gesamtschule gegangen, wie das hier in Schleswig-Holstein damals hieß, habe mich dann sukzessiv quasi in den 5., 6., 7. Schuljahr hochgearbeitet, sodass ich dann gewisserweise in Zweig der Realschule gegangen bin. Es war prognostiziert, dass ich einen Realschulabschluss mache, den ich auch gemacht habe am Ende. Aber diese Empfehlung wird meines Erachtens einfach schon viel zu früh heutzutage einfach abgegeben. Mir würde, auch wenn es immer ja gesagt wird, 5., 6. ist noch so eine Orientierungsphase, Das mag sein, aber wenn du in der fünften, sechsten Klasse schon irgendwo auf der Hauptschule bist, du hast aber Potenzial, irgendwann wirklich mal aufs Gymnasium zu gehen, wieder, also von einer Hauptschule auf eine Realschule zu wechseln und dann auf ein Gymnasium, war damals bei mir quasi unmöglich, weil es war halt einfach nicht vorgesehen, dass es so gemacht wird. Also die fünfte, sechste war zwar noch so eine Orientierungsphase, aber von der Hauptschulempfehlung auf ein Gymnasium zu kommen, war quasi unmöglich.
Ja, das Ding ist ja bei mir, ich hatte tatsächlich zwei Leute in meinem Jahrgang. Also die eine war am Anfang in der fünften, sechsten mit bei mir in der Klasse. Die ist noch Mitte der sechsten Klasse direkt auf die Haupt- und Realschule halt gewechselt, also auf die Stadtteilschule, weil sie halt einfach nicht gut genug war fürs Gymnasium. Umgekehrt hatten wir aber eben auch den Fall, dass ein Typ, der eigentlich auf der Stadtteilschule war, eben zu uns aufs Gymnasium gewechselt ist, weil seine Noten halt zu gut waren für die Stadtteilschule. Also dieses Hin- und Hergewechsel gibt es schon noch. Und zum Beispiel bei Hendrik auf der Schule war es ja nochmal was ganz anderes. Die haben ja ein ganz anderes Konzept, da bin ich ja auch in der Oberstufe gewesen. Da ist es halt so, dass die in der fünften und sechsten alle gemeinsam, also egal ob du Gymnasialstufe-Empfehlung hattest oder eben Stadtteilschulempfehlung, dass die alle zusammen in eine Klasse nochmal gehen und dass dann nach der sechsten nochmal geguckt wird und dann wird es halt aufgeteilt in diese G-Klassen oder in die Stadtteilschulklassen. Und dann hast du aber ja trotzdem immer noch die Option, auch über die Stadtteilschule eben das Abitur zu machen. Da habe ich ja auch einige im Freundeskreis, die dann über die Stadtteilschule eben quasi Abitur gemacht haben. Meine beste Freundin zum Beispiel, die hatte auch keine Gymnasialempfehlung, ist auch auf die Stadtteilschule gegangen und hat letztendlich in 13 Jahren Abitur gemacht, weil sie eben über die Stadtteilschule gegangen ist. Und dann haben die halt ein Jahr mehr. Und du hast dann da halt nach der 10. quasi die Option, noch auf das Gymnasium quasi zu gehen und diese 3 Jahre eben noch dran zu hängen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Option, wenn du dann halt merkst, du bist eigentlich gut genug und du hast auch Bock, das Abi zu machen, dass du es dann noch machen kannst und halt dann nicht irgendwie gucken musst, wo du bleibst und das irgendwie über einen zweiten Bildungsweg dann über Abendschule oder so nachmachen musst.
Ja, also es war bei uns auch so, die fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse waren wir immer noch alle zusammen, egal Haupt, Real, Gymnasium, haben halt dann nur unterschiedliche Kurse gehabt, wie zum Beispiel, die Gymnasiasten sind in den C-Kurs Englisch gegangen oder in den C-Kurs Mathe, und ich war halt nur im B. A-Kurs, das ist sehr
Okay.
merkwürdig, das muss man, glaube ich, auch nicht ganz nachvollziehen, warum man das so gemacht hat. Also nicht mal, dass so ein Kurs enthält A, B, C, dann soll man dann halt wirklich sagen, okay, mein Kind soll im Gymnasium, dann schicke ich ihn halt auf ein Gymnasium. Also, sorry, tut mir leid, weil ich finde es schon so ein bisschen demotivierend für alle, die jetzt engagiert, nur einen Hauptschulabschluss gemacht haben, wo es dann hieß, ja, du bist halt nur im A-Kurs. Also, Entschuldigung, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht, soll ja gar nicht um die Schule gehen, sondern um Studium, also Studiums, Schule, ob Studiums, ob Schule, ob Studium, Schule 2.0 ist. So,
Ja.
geht doch.
Ja, ich dachte nur, wir machen das so am
Also,
Anfang einmal als Einleitung, damit einmal so ein bisschen klar ist, was wir eben für
ja.
Erfahrungen in der Schule haben. Also ich meine, bei uns beiden spielt dann ja auch noch zu einem gewissen Teil vielleicht eine Mobbing-Erfahrung mit rein, wo man dann ja auch,
Die können wir bei einem
ja, die können
anderen,
wir,
die können wir bei einem anderen Podcast
die
vielleicht
sollten wir in
mal
einem anderen Podcast nochmal
beleuchten,
ansprechen, ja,
aber
aber das ist halt auch noch sowas, was vielleicht auch ein bisschen dann das Studium am Anfang mit beeinflusst, also zumindest bei mir. Ich kann ja mal sagen, wie es bei mir dann war, als ich auf die Uni gekommen bin. Ich habe ja, wie gesagt, direkt Abitur gemacht im Sommer 2015 und bin dann danach direkt im Oktober dann auf die Uni gegangen. Und ich weiß noch, als ich da angefangen habe, war ich halt wirklich so richtig schüchtern und war halt so richtig eingeschüchtert einfach von den ganzen Leuten, weil es halt auch einen Großteil gab, die dann im Zweifel zwar schon älter waren als ich und die irgendwie, also ich gehörte dann auf einmal zu den Jüngsten, was voll komisch war, weil ich eigentlich bei mir in der Stufe immer, zumindest auf meinem Gymnasium, immer mit zu den Ältesten eigentlich gehörte so. Und auf einmal waren da so Menschen, die halt davor noch was anderes gemacht haben und so und jetzt studieren. Und dann war ich auf einmal so voll jung und dachte mir so, wo kommen diese ganzen alten Leute her? Und das war dann am Anfang für mich schon ein bisschen einschüchternd, weil da halt auch extrem viele Leute waren, die halt einfach ja schon eine voll gefestigte Meinung hatten und so. Und ich saß dann da in den Kursen und dachte mir teilweise so, ja, also ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, was ich jetzt machen will und oder beziehungsweise ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt meine Meinung dazu ist. Und Das war schon so ein bisschen komisch für mich am Anfang.
Ja, also da unterscheiden wir uns dann tatsächlich, wer hätte das gedacht, dass wir uns da unterscheiden. Einfach glaube ich, da hat mich meine Ausbildung, die wir auch vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt thematisieren können in einer anderen Folge, vielleicht nochmal ein bisschen mehr gefestigt. Ich hatte halt, ich habe mich da halt hingesetzt in die Uni und absolviere meine Kurse. Also mir ist es eigentlich egal. Klar, es gibt Leute, die haben andere politische Einstellungen oder politische Dinge, einfach weil ich da vielleicht doch schon ein bisschen, sagen wir mal, gefestigter war als jemand, der halt nur Schule kannte. Ich kannte halt schon das Berufsleben, Berufsschule und so weiter und so weiter. Das hat mich logischerweise auch schon ein bisschen geprägt. Wenn ich das, wenn was anderes behaupten würde, der lügt halt einfach, meines Erachtens.
Ja, das ist halt wirklich so, wenn du als kleines 18-jähriges Mädel so gerade frisch von der Schule halt dahin kommst und dann auf einmal sitzen um dich rum halt so voll die Leute, die halt schon so genau wissen, was jetzt irgendwie ihre politische Meinung ist und so, und gerade in Politikwissenschaft diskutierst du halt häufig darüber, dann
Ich hätte das
ja,
gedacht.
ab und zu tun wir das tatsächlich mal. Aber dann ist das natürlich schon im ersten Moment auch ein bisschen einschüchternd und das macht dann auch den Einstieg ins Studium so ein bisschen schwer. Und da fühlt man sich dann schon teilweise wieder wie am Anfang vom Gymnasium oder so, wenn dann da so schlaue Leute im Unterricht sitzen und auf einmal so sagen, ja, Herr Lehrer, ich weiß das alles. Und du denkst dir nur so, woher wissen die das alles? Ich habe das noch nie gehört. So, das vielleicht dazu. Wir können ja auch mal ganz kurz vielleicht darauf eingehen. Wie so der Anteil bei uns von Vorlesungen und Seminaren ist, weil das ist bei uns, glaube ich, tatsächlich relativ ähnlich, wenn ich mich nicht täusche, was so den Anteil
Ich
angeht.
glaube, da täuscht du dich ganz gewaltig.
Okay, wie viele Vorlesungen hast du und wie viele Seminare hast du pro Semester?
Also dieses Semester habe ich neun Vorlesungen. Ich habe so gut wie nie Seminare.
Ich. Krass, also.
Also, ja. Ich habe in der Regel immer Vorlesungen und Übungen zu den Vorlesungen, aber ich habe so gut wie nie Seminare. Ich hatte letztes Semester, glaube ich, eine Vorlesung mit anschließendem Seminar für Methoden der, Quatsch, doch, empirische Methoden hieß das. Das war bei uns.
Ja, also bei mir war es halt so, ich hatte in den ersten 3 Semestern, also vor allem in den ersten 2 Semestern hatte ich halt so grundlegende Vorlesungen. Dann im 3. Semester hatten wir noch die Statistikvorlesung und danach hatte ich eigentlich nur noch Seminare. Also ich habe quasi die Hälfte meiner Studiumszeit nur in Seminaren zugebracht. Ich hatte, glaube ich, insgesamt so 6 Vorlesungen oder so und der Rest waren halt alles Seminare. Und gerade auch zum Ende hin waren es halt echt nur noch Seminare. Da habe ich höchstens halt Vorlesungen noch im freien Wahlbereich gehabt, die dann aber ja nicht mehr wirklich viel mit meinem eigentlichen Studium zu tun hatten, sondern da konnte ich mir halt einfach hinwählen, was ich wollte. So, und von daher habe ich schon sehr, sehr viel Zeit eben auch mit ja relativ kleinen Gruppen so von 20 bis maximal 30 Leuten verbracht. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen anderes Studium, als jetzt, wenn du die ganze Zeit in der Vorlesung sitzt und halt einfach dann nur mitschreiben musst, weil dann ist natürlich auch das Kontaktknüpfen was ganz anderes, als wenn du da jetzt die ganze Zeit eben mit ein und denselben Leuten immer wieder in den Seminaren landest und dir einfach nur so denkst, ach, den kenne ich
Gut,
daher, den daher.
also unser Studium oder Studiengang ist allgemein, glaube ich, auch sehr unterschiedlich aufgebaut. Also es ist bei uns nicht immer nur eine Frontalveranstaltung, sondern es gibt auch Teile in dieser Vorlesung, die Seminarcharakter haben, wo man dann halt zu einem Text diskutiert oder wo man zu einem Video was recherchiert oder Vorträge hält. Das gibt es schon, aber es wird da nicht explizit als Seminar klassifiziert. Aber ich würde jetzt wirklich einmal kurz darauf kommen, wie das überhaupt, also wie wir überhaupt auf die These kommen, dass das Studium Schule 2.0 ist. Also ich würde einfach sagen, es ist so, weil viele Inhalte schon sehr ähnlich von dem der Schule ist und weil so viele Leute es inzwischen machen. Also der Großteil der Schulabgänger heutzutage geht an eine Uni und studiert. Und ist auf diesem Weg schon vor der Schule quasi darauf vorbereitet worden, was im Studium ungefähr erwartet. Und er hat sich dann daraufhin einen Studiengang ausgewählt, der dem, was er quasi erwartet, am meisten trifft. Aber wir haben einfach, also,
Veto.
es ist eine böse These. Ja, aber lass mich mal sagen, die böse These ist, dass wir eine Schulung oder ein, ja, doch eine Verschulung der Gesellschaft erleben. Es sind immer mehr Leute, sind immer länger im Bildungssystem. Und immer weniger Leute machen dann halt andere Berufe, die zum Beispiel handwerklicher Natur sind oder dienstleisterischer Natur, weil diese Personen immer erstmal an eine Uni gehen und sich irgendeinen Studium abschließen, sei es zum Beispiel BWL oder VWL, Recht oder so, um dann in irgendeiner Firma zu sitzen und dort Dinge zu tun, die sie sich vielleicht komplett anders vorgestellt haben. Sie jetzt aber den Abschluss haben und teilweise aber vielleicht das Gleiche machen, wie zum Beispiel eine Sekretärin, das ist böse, macht, die aber im Gegensatz zur Sekretärin vielleicht noch eine BWL studiert oder VWL studiert oder so, haben sich in gewisser Weise auf so einen Beruf beworben, weil das ist das, was sie eigentlich machen wollten. Sie wollten nicht Head of irgendeines Unternehmens sein, sondern sie wollten eigentlich nur ein kleiner Piefke sein, der irgendwo irgendwas in irgendeiner Abteilung bearbeitet.
Ja, also ich würde dir da tatsächlich so ein bisschen widersprechen. Also klar, es studieren mittlerweile echt viele und so, aber ich würde das jetzt trotzdem deswegen nicht als Schule 2.0 bezeichnen. Was ich viel mehr das Problem sehe, warum so viele studieren, ist halt, das haben wir ja auch bei deiner Jobsuche damals gemerkt, wo ich dann ja auch teilweise ein bisschen mitgesucht habe, dass es einfach mit einer Ausbildung mittlerweile saumäßig schwer ist, in einigen Berufen überhaupt Fuß zu fassen. Also man kann ja sagen, wie es ist, du hast einen relativ guten Ausbildungsabschluss gehabt und für die Position, auf die du dich beworben hättest, wurde bei den meisten Firmen schon irgendwie direkt ein Studienabschluss noch vorausgesetzt, was ich halt schon mal komplett affig finde. So, auch jetzt bei mir zum Beispiel, ich möchte ja eigentlich jetzt nach meinem Bachelor ein Volontariat machen, also eine Ausbildung zur Redakteurin. Und bei uns wird halt einfach vorausgesetzt, dass du mindestens einen Bachelorabschluss noch dazu hast. Es gibt so wenige Unternehmen, die halt irgendwie sagen, ja, okay, wir stellen euch auch ohne Studienabschluss ein. Und bei einigen Redaktionen ist es sogar tatsächlich so, dass du vorher noch einen Master brauchst, wo ich mir dann halt auch so denke, okay, ich habe dann 6 Jahre studiert, um dann nochmal 2 Jahre Ausbildung zu machen, wo ich echt wenig Kohle verdiene und dann habe ich vielleicht danach irgendwie die Chance übernommen zu werden, mit Glück, was ich halt jetzt auch nicht so wirklich toll finde, muss ich sagen, aber gut, das ist dann auch so ein bisschen meine eigene Schuld, dass ich mir den Job ausgesucht habe, aber deswegen glaube ich halt, dass so viele momentan studieren, einfach weil sie eben ja wissen, dass sie nur mit einem Studium irgendwie vernünftig was werden können in einigen Positionen. Und ich würde eher Schule als Studium, Studium als Schule 2.0 so rum bezeichnen, weil ich finde schon, dass es extrem teilweise doch noch wie Schulunterricht ist, aufgebaut ist. Also du hast in den meisten Vorlesungen, zumindest war es bei mir so, wirklich diesen klassischen Frontalunterricht so. Der Dozent erzählt was, du hörst zu, musst ein bisschen mitschreiben und am Ende schreibst du eine Klausur darüber. Und in den Seminaren war es halt bei uns auch so, dass wir ganz viel dann mehr so, ja, mit klassisch, jetzt hält irgendwer ein Referat und wir reden dann ein bisschen darüber und die Bewertung von den Referaten war teilweise nicht über Schulniveau. Also sprich, da wurde auch nur so, ja, fand das schön, dass ihr so frei geredet habt, so ungefähr. Und ansonsten war es halt auch teilweise ziemlich viel frontal. Und das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schade, weil mir immer der Eindruck vermittelt wurde, an der Uni machst du viel mehr selbstständig und hast so mehr Input quasi, als dass du da wirklich wieder von vorne nur quasi erzählt kriegst, was jetzt gerade so Sache ist. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ich würde jetzt auf mehrere Punkte einmal kurz, die du genannt hast, eingehen. Zum einen, dass man ja für viele Berufe heutzutage schon Abitur oder ein Studium als Voraussetzung gilt. Da haben wir aber ein Problem. Es wird in den Schulen doch auch so vermittelt. Es wird in den Schulen vermittelt, dass du ohne Abitur nichts mehr wirst. Da heißt es halt, ja, du musst schon, also ein Abitur wäre schon ganz gut. Wirkbar, für eine Lehre als Bankkaufmann wird Abitur vorausgesetzt. Früher hast du das mit einem Hauptschulabschluss, mit dem guten Hauptschulabschluss machen können oder mit einem Realschulabschluss. Heutzutage wird Abitur vorausgesetzt, was meiner Meinung nach ein Unding ist, weil das setzt alle anderen, die halt nur Haupt- oder halt Realschule machen, herab, dass die nur noch die Drecksarbeit machen dürfen. Sowas hört sich jetzt böse an, das soll jetzt keine Diskriminierung des Berufs des Gas- und Wasserinstallateurs sein oder des Tischlers, dass die halt nur sowas werden können, weil die für alles andere zu dumm sind. Dann auf dem zweiten Punkt mit dem Frontalunterricht. Ja, du hast recht, ein Großteil der Vorlesung findet im Frontalunterricht statt. Das ist so, das ist an der Uni auch nicht großartig anders. Da gebe ich dir recht. Es gibt aber auch, es kommt wahrscheinlich immer auf den Kurs an, auch ganz viele Kurse, in denen du dann halt mitdiskutieren kannst. Also ich habe jetzt zum Beispiel, der Kurs nennt sich Soziologie der Arbeitswelt. Da haben wir dann quasi, ist der Kurs zweigeteilt. Die ersten 1,5 Stunden findet Vorlesung statt und die zweiten 1,5 Stunden findet eine Diskussion mit dem Plenum statt über Texte, die wir gelesen haben. Das heißt, wir haben jetzt dieses Mal einen Text über Prekarisierung besprochen. Ich denke mal, was Prekarisierung ist, weißt du. Und haben dann nochmal die Geschlechterfrage mit reingebracht. Nur als Beispiel jetzt. Also bei dir war es vielleicht nochmal anders als bei mir nochmal im Studium. Also ich habe schon Kurse, wo ich in der Regel zwar Frontalunterricht habe, ich aber auch verschiedene, sei es Referate, in denen wir fachspezifisch diskutieren, als auch einfach nur über Texte fachspezifisch diskutieren, ob wir die Punkte genauso sehen, ob das heutzutage noch genauso machbar ist. Wir haben auch Texte, zum Beispiel mussten wir einen Text von Marx lesen, den man in der heutigen Zeit nicht mehr so anwenden kann.
Ja, also bei mir...
Es ist
schwierig. Bei mir war es halt in einigen Seminaren wirklich so, dass es wirklich eigentlich nur darum ging, du hast quasi klassisch so Hausaufgaben gemacht im Sinne von, ja, lest mal diese 60 Seiten Text bis zur nächsten Woche und dann wird irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, aber so wirklich was gelernt dabei, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht. Also ich habe ganz viel aus diesen Seminaren einfach schon wieder vergessen, weil halt da einfach nicht so sonderlich viel jetzt mit mir passiert ist. Also was ich zum Beispiel sehr geschätzt habe, welchen Kurs ich richtig gut fand bei mir im Studium, war halt im 5., 6. Semester. Da haben wir halt sogenannte Vertiefungsmodule gehabt. Und da konntest du dir halt mal wirklich losgelöst von den 3 Richtungen, die wir quasi bei uns in der Politikwissenschaft haben. Einmal politische Theorie und Ideengeschichte, dann Regieren in inter- und transnationalen Institutionen und Regieren im politischen Mehrebenensystem. Davon losgelöst konntest du dir halt einfach so eine gewisse Anzahl an Seminaren wählen. Und ich habe mich halt für 2 wirkliche Vertiefungsdinger über 2 Semester lang entschieden. Und die habe ich dann halt gemacht. Und bei dem einen, das war Wahlkampfkommunikation und sozialen Netzwerken, da haben wir halt wirklich über 2 Semester lang so ein Forschungsprojekt gemacht und haben halt unsere eigene Studierenden quasi gemacht, haben die ausgewertet und haben am Ende darüber eine 30 Seiten Forschungsarbeit geschrieben. Das war sau anstrengend und Gruppenarbeit ist immer scheiße, auch an der Uni noch. Diese Illusion kann ich gleich jedem nehmen, der irgendwie denkt, an der Uni wird das besser, weil da alle nur noch sind, weil sie sehr freiwillig sind. Nein, auch die, die schlecht in der Gruppenarbeit in der Schule waren, sind auch immer noch da und gehen dir auf die Nerven. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich aus dem Kurs halt extrem viel mitgenommen, weil wir halt so viel selber gemacht haben. Weil es einfach hieß, ja, hier habt ihr eure Daten oder beziehungsweise erhebt eure Daten gefälligst selber. Und ich bin nur noch hier, um Anleitung zu geben, so quasi von der Dozentin. Und bei dem anderen Kurs, den ich hatte, das war Kriegsursachen, hieß das so kurz zusammengefasst, da haben wir halt am Ende auch dann jeder quasi uns einen Krieg genommen und haben dann daran irgendwelche Sachen analysiert. Also ich habe zum Beispiel Bundestagsreden genommen, habe die dann analysiert, wie sie dann den Irakkrieg den Afghanistankrieg da 2001 gerechtfertigt haben und warum sie den durchgewunken haben. Und das ist halt auch wieder sowas, da setzt du dich dann halt wirklich auseinander und da sind die Sachen dann auch wirklich hängen geblieben, einfach weil ich da halt so viel selber gemacht habe und das war halt so das, wie ich mir Uni am Anfang immer vorgestellt habe und nicht dieses klassische, ja, lies den Text und dann schreib am Ende irgendwie eine Klausur oder eine Hausarbeit darüber, aber das war dann irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, muss ich sagen.
Ja, da kommen wir auch zum weiteren Punkt, dass Uni ja so ein bisschen, ich würde es mal sagen, doch glorifiziert wird. Es wird immer gesagt, ihr kommt aus der Uni raus und seid alle mega intelligente, mega smarte Menschen, die sofort einen Job auf dem Arbeitsmarkt bekommen, weil ihr halt ein Studium habt. Und dadurch, dass so viele Leute studieren, finde ich, es wertet so ein bisschen den Studienabschluss auch wieder ab, weil ihr halt alle, oder das haben nicht alle, aber es haben ganz, ganz viele Leute haben einen Studienabschluss heutzutage. Mhm. Und wenn jeder Dritte einen Studienabschluss hat, warum? Also wird es halt schwieriger, einfach eine Personalauswahl zu treffen. Und dann kommt wieder dazu, dass der Staat auch seinen Anteil daran hat, dass immer mehr Leute studieren, weil sie es einfacher machen. Sie machen es teilweise einfacher zu studieren. Ich möchte mich jetzt nicht darüber beschweren, dass ich zum Beispiel die Möglichkeit habe zu studieren. Aber da du weißt ja, wie hart ich überhaupt dafür gekämpft habe, überhaupt zu studieren oder mich in irgendeiner Form weiterzubilden. Es gibt genug Leute in meinem Studiengang, wo ich mir denke, ganz ehrlich, dir ist das in den Schoß gefallen und du schätzt es null wert, dass du die Möglichkeit hast, an einer Uni zu sein und dich weiterzubilden. Redest gerade lieber mit deiner Nachbarin über ihr blutenden Uterus.
Ja, also es gibt tatsächlich wirklich einige, die einfach nur studieren, um studiert zu haben. Was man da vielleicht auch noch reinbringen könnte, wäre diese privaten Unis quasi, wo du ja wirklich Tonnen an Kohle investierst, um einen Studienabschluss zu kriegen. Meine ehemalige beste Freundin ist da so ein Beispiel, die hat halt wirklich damals auch zu mir gesagt, als sie sich für Privatuni beworben hat, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat zu studieren und dass sie einfach nur studiert, weil sie nachher sowieso die Firma von ihren Eltern übernehmen soll und das ja, Zitat, schlecht aussehen würde, wenn sie dann nur eine Ausbildung hätte. Wo ich mir damals schon so gedacht habe, also ganz im Ernst, wenn das deine einzige Motivation ist zu studieren, dann hast du irgendwas am Sinn von Studieren absolut überhaupt nicht verstanden. Weil für mich heißt halt Studium, ich will mich selber weiterbilden und ich will selber jetzt irgendwie Wissen erlangen, was ich dann später anwenden kann. Für mich heißt Studium nicht ein auf, ich bin dann was Besseres, sondern theoretisch, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich dieses Studium gar nicht gemacht, sondern hätte direkt mein Volontariat gemacht, weil ich weiß, wo ich hin will. Nur ich muss halt quasi über diesen Studiumsweg gehen, um eben mein Ziel zu erreichen. So, und ganz im Ernst, du bist jetzt nichts Schlechteres, nur weil du eine Ausbildung gemacht hast und nicht studiert hast, sondern in einigen Berufen geht es eben nicht anders. Da machst du halt eine Ausbildung für. So, und dann finde ich es im Zweifelsfall auch besser, wenn man eine Ausbildung macht, wenn man auch von Anfang an sagen kann, dass das Studium halt einfach auch nichts für einen ist.
Ja, vor allem, ich sehe es halt, lieber mache ich eine gute Ausbildung als ein schlechtes Studium.
Word.
Weil was nützt mir.
Das unterschreibe ich sofort.
Naja, lieber mache ich eine gute. Ja, weil, sorry, was nützt mir ein Studium, was ich im Endeffekt abgeschlossen habe mit, weiß ich nicht, sagen wir mal 4-0. Ich könnte aber ebenso gut eine Ausbildung machen, als auf kaufmännischen Bereich, wenn da vielleicht eine Ausbildung gemacht mit 1-0 oder 2-0. Das sieht eindeutig besser aus auf dem Arbeitsmarkt oder auch bei jedem Chef, als wenn ich da einen Schüler, ja, ich habe dann da studiert und ich habe das gemacht. Oh, ist jetzt so eine 4-0 geworden, ist jetzt so, kann ich nicht ändern. Das ist halt einfach Kacke. Klar, am Ende schaut keiner mehr auf, nachdem du irgendwie 5 Jahre gearbeitet hast, schaut keiner mehr auf dein Abschlusszeugnis von deinem Studium, sondern da wird auf deine Arbeitszeugnisse geguckt. Okay, aber trotzdem. Glaube ich, hat es schon nochmal ein anderes Standing, wenn ich mich da hinstellen kann und sagen kann, ich habe eine Ausbildung mit 1-0 oder 2-0 gemacht. Oder ob ich mich dann stelle und sage, ja, ich habe halt studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, und habe jetzt meinen Schulabschluss mit 4-0 gemacht.
Ja.
Das hat einfach auch ein anderes Standing in der Gesellschaft.
Also
Ja.
generell finde ich halt, dass so wie Uni jetzt heutzutage langsam wird, so nämlich als dieses Massenabfertigen und so, gerade auch mit dem Bachelorabschluss und alles, weil du ihn ja zwingend überall brauchst angeblich, finde ich das halt gar nicht mehr so gut tatsächlich. Also wie gesagt, wenn ich nicht hätte studieren müssen, um danach jetzt mein Volo anzufangen, hätte ich eventuell halt auch auf Studium verzichtet, weil ich halt von Anfang an wusste, wo ich hin will. So, und du hättest ja zum Beispiel auch nicht studiert, wenn man dir nicht dauernd gesagt hätte, ja, also aber ohne Studium werden sie hier bei uns nichts. So, und das ist halt.
Das hat ja nicht mal was damit zu tun, dass ohne Studium. Ich habe einfach auf, ich hab nicht das für mich Passende gefunden. Und dadurch, dass wir die schon erwähnte Leserechtschreibschwäche sind, Chefs da sowieso immer ein bisschen vorsichtiger, was das angeht, was das Einstellen eines Legasthenikers in einem noch kaufmännischen Beruf angeht. Ich habe nun mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, obwohl ich diese Leserechtschreibschwäche, was ich immer noch als relativ schönes Standing finde, dass man sich da einfach nicht drunter. Also, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, egal was es ist, dass man das trotzdem wunderbar schaffen kann. Klar, es ist ein bisschen mehr Arbeit teilweise verbunden, aber
Ja, ich bin immer noch,
Ja, es muss halt gearbeitet
um jetzt hier
werden.
mal ein bisschen zu schleimen,
Jeder kann sich
um jetzt
weiterentwickeln.
hier mal ein bisschen zu schleimen und so. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, aber ich finde es immer noch krass, wie du das alles rockst. Und du bist für mich auch immer eins der positiven Beispiele, was so ja, Ausbildung und sowas angeht, weil ich meine, du hast dich halt durch deine Ausbildung schon durchgekämpft, so, hast die halt sehr abgeschlossen und so und warst auch glücklicher eigentlich in dem Job, den du gemacht hast, so, es hat dir ja Spaß gemacht, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Und trotzdem hast du dich dann jetzt dafür entschieden, okay, ich mache halt nochmal das Studium obendrauf, weil das mich eben auch interessiert und ich habe da Bock zu und ich knie mich da rein und ich mache das alles. Ich glaube, du bist halt wirklich mit einem ganz anderen Enthusiasmus daran gegangen, als jetzt irgendwie, da will ich mich zum Beispiel auch gar nicht rausnehmen, als ich jetzt zum Beispiel, klar hatte ich Bock darauf, Politikwissenschaft zu studieren, aber auf der anderen Seite gab es auch Momente, wo ich halt echt so gedacht habe, okay, ich schmeiß den Scheiß jetzt einfach, weil es mir zu blöd ist und so und ich habe überhaupt keinen Bock darauf mehr. Da glaube ich, bist du immer noch so ein bisschen anderes, weil du das halt auch wirklich so als Privileg siehst, dass du es halt überhaupt darfst. Und das finde ich halt irgendwie voll bewundernswert und voll cool.
Stop it, ich werde ganz rot, mache ich weiter. Ich lasse mir gerne
Ja,
Hunde in meinen
das
Bart
dachte ich mir
schmieren.
jetzt auch so. Ja, das lässt du dir wieder gerne anhören, ne? Wenn ich rumschleime.
Ja, natürlich. Vor allem, ich kann jetzt sogar mal, diesmal muss ich nicht mal sagen, um meinen imaginären Bart. Man muss dazu sagen, ich und Lena haben uns jetzt gute 8 Wochen nicht gesehen. Ich bin inzwischen Träger eines wundervollen roten
Oh
Barts.
Gott, wirst du jetzt zum Wikinger oder was? Kannst du dich mit Henrik zusammentun? Der
Nee,
findet seinen Rasierer scheinbar auch nicht
ich habe
mehr.
ernsthaft jetzt. Ich hab jetzt ernsthaft einen relativ bauschigen roten Bart. Ich schicke den Hermann
Oh
vorne
Mann.
rüber. Ich muss ihn mir zwar heute mal trimmen, weil ich habe heute endlich meinen Trimmeraufsatz gekriegt. Aber momentan ist es eher so ein
Poste
Vollbart.
das Bild doch einfach auf Twitter. Da können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja gleich auch hin überweisen. Also ich meine, die meisten kennen uns wahrscheinlich jetzt einfach von Twitter und haben uns über Twitter gefunden. Aber ja,
Lasst uns doch einfach einweisen. Lasst uns einfach einweisen.
Janina-AC auf Twitter. Und dein Twitter-Account lautet wie?
Du bist sehr gut. Ich muss nachgucken. Ich habe ihn zwischendurch so, nee, ich musste ihn so oft wechseln. Das weißt du doch vom Namen her,
Ja.
dass ich jetzt echt gucken muss. Also ich kenne meinen Namen. Ich muss aber gucken, ob das auch mein Ad-Name ist. Weil der Ad-Name ist 1991 und ich habe aber den Namen, wenn ich was mit Tüte steht da, Street Geek Schrägstrich Cordovan von Streitzig.
Ja, du bist ein
Deswegen
Mensch mit
musste ich
multipler
eigentlich auch so.
Persönlichkeit.
Eindeutig. Nein, aber um das auf das Thema zu schauen. Nun haben wir ja nun auch in Hamburg einen relativ schönen Campus, der leider, also relativ schön, ich habe schon hässlichere
Also
Campusse gesehen, muss
ich
ich
muss
dir
mal
sagen.
tatsächlich sagen, ne? Ich habe ja mit Hendrik ungefähr gleichzeitig angefangen zu studieren. Also er hat ja ein Jahr vor mir quasi schon mal angefangen, hat dann sein Studium geschmissen und wir haben dann gleichzeitig zusammen mit einem neuen Studiengang quasi gestartet. Und ich bin ja am Hauptcampus, also an der Uni Hamburg, und er studiert hier unten an der TU in Hamburg. Und der TU-Campus ist einfach so viel schöner als unser Campus. Ich finde unseren Campus
Ja,
so
da musst du aber auch du musst aber auch was
grottenhässlich.
dazu sagen, dass das keine staatliche
Doch,
Universität
die
ist.
TU ist eine staatliche Universität. Die ist genau, ja,
Ist die komplett
die haben
staatlich?
halt nur.
Okay, da muss man sagen, die haben wirklich auch einen schöneren Campus. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, obwohl wir so einen schönen Campus haben, haben wir trotzdem verschiedene, eigentlich in jeder Fakultät, ich würde es mal einen Schandfleck nennen. Ein Schandfleck, der sich bei dir als Teeküche
Teestube.
schimpfte und bei mir als Knallo. Also nichts gegen das Knallo in Hamburg, aber ich habe halt einfach ein Problem damit, dass ich ganz oft, wenn ich drin sitze, von irgendwelchen, hört sich das böse an, Obdachlosen angesprochen werde, ob ich denen nicht irgendwie 50 Cent oder irgendwie, ob ich denen irgendwas geben kann. Es ist schön, dass das Knallo denen Unterschlupf gewährt, aber also jedes Mal angesprochen werden, geht mir halt einfach auf den Sack. Und auch die Einstellung meiner vielen Mitstudenten, die da drin sitzen. Also ich als Sozialdemokrat, ich oute mich jetzt, krieg da teilweise das blanke
Ja, also
Kotzen.
das muss ich auch nochmal sagen, in puncto Uni, da fand ich es an der Schule tatsächlich schon ein bisschen schöner, weil ja auch da die Lehrer zum Beispiel dürfen ja auch im Unterricht keine politische Meinung jetzt wirklich äußern, was halt an der Uni nicht gilt. Und ich habe halt wirklich von einer Kommilitonin von mir, die saß in einem Seminar mit drin und sie war so die Einzige, die quasi so ein bisschen liberaler ausgerichtet war. Und mit ihr saß halt so quasi der harte Kern von unserer Fakultät, was halt gerade bei Politikwissenschaft sehr, sehr linksgerichtet bis linksradikal oder linksautonom ist, saß sie halt mit in dem Seminar und die Dozentin selbst war halt auch so und sie hat dann versucht, mit dieser Dozentin zu argumentieren und es wurde einfach alles niedergemacht, was sie gesagt hat und es wurde nicht wirklich viel auf ihre Meinung gegeben, wo ich mir dann so denke, also Dozenten schön und gut und alles, aber da fände ich es dann schon sch manchmal schöner, wenn sie so ein bisschen mehr die Funktion von Lehrern hätten und ein bisschen mit ihrer politischen Meinung hinterm Berg halten oder zumindest dann wenigstens die anderen Meinungen tolerieren, weil ich finde, das gehört halt auch an eine Uni, dass du da auch vernünftig diskutieren kannst und auf einem vernünftigen Niveau diskutieren kannst. Und das geht halt einfach gerade bei uns an der Uni mit einigen Leuten einfach wirklich nicht. Also das zieht sich ja durch einen Großteil der Fakultäten, würde ich jetzt mal sagen, an der Uni Hamburg oder generell an Unis, dass es halt ein bisschen linksgerichteter ist und so. Aber ich fand das gerade bei mir in der Politikwissenschaft teilweise schon sehr, sehr extrem, wie sehr es dann in die linke Richtung ging und wie sehr dann teilweise halt auch andere Meinungen einfach nicht toleriert wurden. Und da bin ich dann schon eher Typ Schule, der dann sagt, okay, ja, ich wünsche mir dann doch meine Schulzeit zurück, wo sich die Lehrer zumindest zurückgehalten haben und wo dann jede Meinung quasi akzeptiert und toleriert wurde, weil da halt niemand dann so wirklich hart in diese Richtung war.
Ja, ein weiterer Unterschied, den ich an der Uni auch immer, also den finde ich wiederum relativ gut, dass du multiple und mehrere Interessenvertretungen an der Uni hast, die auch ernsthaft was bewegen können, potenziell. Weil ich weiß nicht, wie das war, also wir haben nur den Fachschaftsrat, den AStA, etc. pp. Das hast du halt in der Schule so nicht. Du hattest da die Lehrer und dann quasi die
Ja,
Schülervertreter.
Schulsprecher.
Die hat auch, genau. So, und da hast du an der Uni hast du halt wirklich noch für jede Fakultät einen Fachschaftsrat, die dann die Interessen der Studierenden auch gegenüber den Lehrenden vertreten. Und ab und zu mal, das war, ich glaube, letztes Jahr, da habe ich das, habe ich dir geschickt, da hat zum Beispiel unser Fachschaftsrat einfach mal eine Woche unsere gesamte Fakultät lahmgelegt, indem sie das Gebäude verbarrikadiert haben
Ja.
und
Ja,
abgeschlossen
da hat
haben.
sich unsere
Das war
Fakultät dann ja angeschlossen. Bei uns haben sie den kompletten ersten Stock gesperrt, was tatsächlich auch ziemlich eskaliert ist. Also man kann das ja sagen, bei uns der sogenannte Pferdestall, unser Gebäude war früher tatsächlich mal ein Pferdestall, deswegen heißt es so. Die haben da so viel Unheil angerichtet. Also dieses Gebäude sieht so schlimm aus. Es ist alles vollgeklebt mit irgendwelchen politisch orientierten Stickern. Es steht zumindest im ersten Stock an ziemlich vielen Wänden was dran. Die Toiletten sind vollgeschmiert. Es ist so widerwärtig teilweise. Und das finde ich dann auch tatsächlich einfach nur noch anstrengend. Und da bin ich dann auch ganz klar dagegen. Ich meine, ich kann es verstehen, dass Leute gerne für ihre Meinung auch eintreten und dass sie auch dagegen protestieren, wenn irgendwie Studiengelder gekürzt werden sollen oder anders verteilt werden sollen und das denen nicht passt. Aber ich sehe es halt nicht ein, dass dann dafür dann ein Uni-Gebäude irgendwie halb zerlegt wird. Die haben dagegen so viele Regeln verstoßen und letztendlich einfach die Uni zu einem Schandfleck gemacht. Also ich finde, unsere Fakultät ist, also meine Fakultät ist einfach sowas von hässlich und es ist einfach nur widerwärtig, wenn du da hochgehst und siehst einfach, die ganzen Wände sind vollgemalt. Das ist einfach echt nicht schön.
ja gut, aber also das geht ja nicht nur für eure Fakultät, das gilt ja eigentlich für alle Fakultäten, dass eigentlich in jeder Fakultät, zum Beispiel in den Toiletten, Sprüche stehen, Aufkleber, auch an den Tischen in meinem Vorlesungssaal sind auch ständig Aufkleber. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie das bei deinem Bruderherz in der Fakultät war? Hatte der auch in seinen Vorlesungssälen ganz oft ähnliche
Nee,
Aufkleber an den Dingern
also
oder wie das bei
die
BWL?
BWLer sind ja tatsächlich wirklich noch, ich würde mal sagen, bei uns die normalste Fakultät. Mein Bruder beschwert sich dann ja auch immer so weit, wenn man in irgendeiner anderen Fakultät sitzt, weil ihm das alles auf den Sack geht. Nee, tatsächlich ist bei den BWLern wirklich richtig ruhig. Also das sind so quasi die, das ist so quasi die Streberversammlung. Und was ich halt auch sagen
Da
muss,
heißt nicht umsonst BWL Justusche in der
ja, also
Regel.
was ich aber auch sagen muss, an der TU ist es halt auch komplett anders. Da gibt es zwar auch ein bisschen linksgerichtet und sowas alles, was halt nur einfach an der Uni so ist. Und auch die BWLer sind jetzt auch nicht rechts oder so, aber die sind halt einfach ein bisschen gemäßigter. Und an der TU ist es so selten, dass du da irgendwo mal einen Sticker oder sowas siehst. Die haben mal eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit Graffiti gehabt, aber das ist mittlerweile auch alles weg. Und es wird halt auch alles wieder entfernt und dann kommt jetzt halt auch nichts mehr nach. Und ich finde es tatsächlich wirklich angenehm, wenn ich da unten an der Uni bin, wenn ich jetzt Henrik zum Beispiel abhole oder so. Es sieht halt einfach sauber und gepflegt aus und es sieht halt wie eine Uni aus und nicht wie, ja, irgendwo hinter irgendwas, wo alles halt vollgeschmiert ist und so. Weil das sorgt dann halt auch für so ein bisschen komisches Gefühl, wenn du da irgendwie durch die Flure gehst und überall steht irgendwas an der Wand, und irgendwo wird dann da geschrieben, man soll die und die politisch Orientierten jetzt jagen und so. Das hat dann schon ein bisschen was von AfD, auch wenn es in die ri andere Richtung geht. So, und das finde ich dann halt auch kritisch.
Okay, also so extrem ist es bei mir in der Fakultät jetzt nicht. Aber ich wollte das einfach nochmal rausmachen, dass es dann da doch nochmal ein Unterschied zwischen der Schule ist, dass man da doch seine Interessen stärker vertreten kann
Ja, es ist ja auch
und
eine
auch
Chance.
das in verschiedenen Gremien einfach. Das ist einfach der Unterschied zwischen Schule und dem Studium. Auf das eigentliche Thema, aber zurückzukommen, wirklich, also Studium, ob Studium Schule 2.0 ist, muss man schon sagen. Also das würde ich jetzt auch schon so ziemlich fast als eines der letzten Statements
Ich
meinerseits
hätte noch ein
machen wollen.
Thema. Ich
Ja,
habe mir
mach's
noch
ruhig, mach's ruhig. Ja, dann
Thema
mach
aufgeschrieben,
ruhig.
das sehe ich hier gerade auf meinem schlauen
Ja,
Zettel.
gerne.
Und zwar Klausuren tatsächlich. Also ich meine, wir sind ja auch gerade wieder in der Klausurenphase, zumindest du. Ich bin ja jetzt quasi erstmal raus.
Hör auf, hör bitte auf, hör auf, hör auf. Ich möchte ja gar nicht dran denken. Hör auf.
Nee, und tatsächlich fand ich es nämlich auch überraschend. Also die Klausuren sind ja an sich erstmal in der Uni relativ ähnlich zu Schulklausuren aufgebaut. Du schreibst halt ungefähr genauso lange, also beziehungsweise kürzer als Abiturklausuren immerhin. Aber so 90-Minuten-Klausuren sind dann eigentlich so der Standard. Und
Wovon träumst du da?
also zumindest, was ich bisher so mitbekommen habe und
Was?
das, oder wie es bei mir war. Aber das Ding ist halt, was ich halt ganz viel hatte bei mir, waren halt Hausarbeiten. So, dass ich halt ganz viel eben eigene Arbeiten quasi abgeben musste und dass das dann meine Bewertungen waren und die halt auch benotet wurden. Meine Klausuren wurden bis auf eine komplett gar nicht benotet, sondern immer nur mit bestanden oder nicht bestanden gewertet. Und ich hatte halt dafür dann aber immer die Hausarbeiten, die dann halt benotet wurden, was dann immer so, ja, 10 bis 15 Seiten ungefähr waren, die man abgeben musste. Es sei denn, es war jetzt irgendwie eine Gruppenarbeit, da habe ich zweimal jeweils 30 Seiten abgegeben. So, und ansonsten waren es aber immer eher so bis zu 15 Seiten, die man dann so geschrieben hat. Und das finde ich halt auch nochmal
Aber
ein
da unterscheidet,
Unterschied zur Schule. So.
aber da unterscheidet sich unser Schulgang auch wieder relativ stark. Ich habe bis jetzt eine einzige Hausarbeit geschrieben.
War
Eine
bei meinem
einzige.
Bruder in BWL genauso.
Der Rest sind nur Klausuren. Also ich glaube, meine kürzeste Klausur ging bis jetzt 2 Stunden. Man muss aber auch dazu sagen, ich kriege ja noch einen Nachteilsausgleich, also habe ich einige Klausuren sowieso länger Zeit. Ich glaube, meine längste bisher waren 4,5 Stunden.
Krass.
Und dann bin ich auch ganz froh, dass ich dann durch bin, weil wenn ich dann bei einigen von unseren, also von den Juris, also von den Juristen, wie es immer so schön heißt, höre, wenn sie ihre Staatsexamen haben, die haben, halte ich fest, 9 Stunden
Ja.
Klausur. Fürs erste Staatsexamen, fürs zweite nochmal 9 Stunden, fürs dritte nochmal 9 Stunden. Und dann müssen sie während dieser Phase auch teilweise eine Hausarbeit abgeben, wo ich echt sage, also die haben halt, klar, sie haben sich selbst ausgewählt, aber es ist schon ganz schön trocken, muss man sagen. Und das unterscheidet sich auch noch ein weiterer Faktor, finde ich. Der ist mir jetzt gerade, wo du es sagst, einfach aufgefallen, dass die Klausuren anonym sind, in gewisser Weise. Du
Ja, genau.
hast halt den Vorteil eigentlich an der Uni, auch wenn der Dozent dich vielleicht nicht mag, an sich ist die Klausur anonym. Bei so vielen Studierenden, wie ich in manchen meiner Kurse habe, wir sind, glaube ich, mein kleinster Kurs dieses Semester besteht aus 100 Studierenden. Da kann der Dozent sich nicht merken, wer ist und dementsprechend bewerten. Weil in der Sache steht zwar einmal auch auf der Klausur mein Name und meine Matrikelnummer, aber glaubt doch ja nicht, dass der Dozent wenn ich ihm jetzt meinen Namen und meine Matrikelnummer sagen würde, ohne dass er mein Gesicht sieht, dass er weiß, ob ich seinen Kurs besucht habe oder nicht. Das kann er auch gar nicht leisten.
Ja, beziehungsweise bei einigen Klausuren ist es zumindest bei uns ja tatsächlich auch so gewesen, dass die sonst von den studentischen oder von den wissenschaftlichen Mitarbeitern eben korrigiert werden. Nicht von den studentischen, sondern von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die halt bei den Dozenten mitarbeiten. Und dann ist es natürlich nochmal wieder was komplett anderes, weil dann kann der Dozent zwar die Vorlesung gehalten haben und du kannst ihm da verdammt auf den Sack gegangen sein, aber wenn es der wissenschaftliche Mitarbeiter dann korrigiert, dann hat der ja sowieso überhaupt gar keine Ahnung. Und das finde ich tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut, weil das hast du ja in der Schule wirklich auch häufiger gehabt, dass dann die Lehrer eben im Zweifelsfall dich ein bisschen schlechter bewertet haben, weil sie dich eben nicht leiden konnten oder bei meinem Bruder war es zum Beispiel auch so, der war halt mündlich nie so wirklich aktiv, weil er sich halt nicht so viel gemeldet hat und so. Und das wirkt sich dann teilweise halt auch auf die Klausuren aus, weil die Lehrer dann so denken, ja, also der kann ja mündlich nicht so viel, dann kann er bestimmt auch schriftlich nicht so viel und suchen dann halt gezielt nach Fehlern, die sie irgendwie anstreichen können oder so. Und da finde ich dann halt auch das Anonyme an der Uni eben schon ein bisschen besser. Selbst bei den Hausarbeiten, finde ich, geht das sogar. Also da sind wir ja trotzdem immer noch 30 Leute und manche Dozenten können sich nicht mal das wirklich merken. Und dann kannst du denen auch irgendwie eine Hausarbeit abgeben, wenn du mit dem da vorher nicht wirklich über das Thema gesprochen hast, sondern einfach nur einmal gesagt hast, ja, ich will das und das machen und der meinte, ist okay. Dann kann ich halt auch die Hausarbeit schreiben und es juckt ihn einfach nicht und das gibst du dann halt einfach ab und dann kriegst du deine Note so. In einigen Seminaren ist das natürlich ein bisschen anders, aber es gibt auch solche Hausarbeiten dann bei uns.
Aber das ist aber nochmal ein Faktor, wo ich jetzt, der fiel mir jetzt wirklich gerade ein, wo ich gesagt habe, das ist einfach nochmal ein gravierender Unterschied, den ich auch positiv bewerten würde, weil man kann nicht, da kann sich auch ein Lehrer nicht von freisprechen, man hat Sympathien für bestimmte Schüler und
ja, Antisympathien für bestimmte Mitschüler.
Genau, das wirft auch keiner den vor. Nur an der Uni haben sie es einfach schöner, sagen wir mal, gelöst. Dass du es an der Schule so nicht umsetzen kannst, das ist mir bewusst.
Naja, das Ding ist, du kannst ja als Lehrer trotzdem deine Lieblinge haben, aber du musst es halt dann für die Klausur quasi abschalten, dass du eben einfach die Klausur trotzdem dass du die Klausur trotzdem so korrigierst, wie es eben eine Klausur ist. So, und es gibt ja, glaube ich, an einigen Schulen auch tatsächlich das System, dass die dann hinter irgendwelchen Nummern verborgen werden oder so, damit eben die Lehrer jetzt nicht gezielt irgendwie wissen, welcher Schüler dahinter steckt und halt die Klausuren einfach so danach benoten. Das wird ja zum Beispiel auch bei den Abiturklausuren gemacht, dass dann gezielt eben das teilweise nochmal Lehrer aus anderen Schulen vorgelegt kriegen als Zweitkorrektur, um dann einfach auszuschließen, dass eben Lehrer jetzt Schüler besser oder schlechter beurteilen, nur weil sie sie eben mögen oder nicht mögen.
Ja, und also es ist einfach nur, das ist einmal ein Faktor, den ich immer noch sehr schön positiv bewerten. Aber ich würde eine Frage, würde ich sogar noch in den Raum stellen wollen. Jeder von uns soll doch jetzt mal bitte nennen, was das Schönste und das bis jetzt Schrecklichste an der Uni bzw. Schulzeit. Also was würdest du am Schulsystem ändern, was würdest du am Unisystem ändern?
Das ist schwer. Also ich fange vielleicht mal mit der Uni an. Also am Unisystem würde ich auf jeden Fall die Diskussionskultur ein bisschen ändern wollen. Also dass es eben, ja, also dass Dozenten zwar gerne ihre Meinung äußern dürfen und alles, aber dass sie eben trotzdem dazu verpflichtet werden, jede andere Meinung zu akzeptieren und die auch im Zweifelsfall quasi durchzusetzen. Jetzt im Sinne von, dass dann niemand in den Kursen irgendwie niedergeschrien wird oder so, weil er jetzt irgendwie eine andere Meinung vertritt, weil das gerade halt bei mir im Studium sehr viel passiert ist. Und ich würde halt generell dafür sorgen, dass du, bevor du deine Bachelorarbeit abgibst, weil mir das bei Hendrik zum Beispiel im Studium sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass du mindestens eine Hausarbeit vorher mal geschrieben haben musst. Weil wenn du dich dann jetzt an die Bachelorarbeit setzt und noch nie eine wissenschaftliche Arbeit irgendwie verfasst hast, dann geht das halt gar nicht so. Das kannst du eigentlich nicht bringen, das ist Überforderung und so soll das Studium ja auch nicht sein. Und am Schulsystem ändern würde ich, glaube ich. Hast,
also wenn du sagst, du hast nichts, dann ist es ja okay. Das war einfach ein Gedanke, ja, den ich gerade
Überlegt habe. Du kannst ja sonst mal sagen, was du am Unisystem ändern würdest. Dann überlege ich noch mal kurz, was ich am Schulsystem ändern
würde. Also am Unisystem würde ich auch auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, dass Ich würde sagen, dass man mehr Hausarbeiten wieder schreibt, weil ich finde, Klausuren neigen dazu, die Studenten dahin zu bringen, dass sie Bulimie-Lernen betreiben. Das heißt, dass sie das Gelernte zwar dann für die Klausur können, das aufs Blatt kotzen gefühlt und es
Ja,
danach
mein
wieder
Bruder ist
vergessen.
Experte da drin. Mein Bruder ist
Ja, aber
richtiger Experte im
genau, aber das
Bulimie-Lernen.
ist nicht das Ziel des Studiums. Das Ziel des Studiums
Ja.
ist, dieses Wissen anzueignen und für dieses gesamte Leben zu nutzen, um halt dann dementsprechend in einem Beruf, den man dann halt sich auserwählt hat, das gesamte Wissen anzuwenden und nicht nur das Wissen, was einem gerade vielleicht nochmal angelesen wurde. Das ist das, was ich an dem Studium nochmal ändern würde und was ich auf jeden Fall positiv am Studium finde, ist, bei mir im Studium kann ich nur reden von der Interdisziplinarität, dass das vielleicht auch auf anderen Studiengängen ausgewertet wird, weil ich merke schon, dass vielleicht nochmal ein BWLer und VW oder ein VWLer einen anderen Blick auf soziologische Themen hat, als die ich sie habe mit meinem soziologischen Auge. Das Gleiche gilt natürlich, was ich mit meinem soziologischen Auge teile, sondern einmal einen Blick auf zum Beispiel Personalfragen habe, die sich ein BWLer oder ein VWLer stellt. Beim
Ja,
Schulsystem würde ich doch
positiv.
einiges ändern. Ich würde die Empfehlung sehr viel später erst einsetzen lassen. Ich würde die Empfehlung erst Ende der 5. Klasse, Anfang der 6. Klasse rausgeben und selbst dann noch ungefähr eine eineinhalb Jahr Orientierungseinheit dranhängen, damit man dann halt wirklich ungefähr oder besser abschätzen kann, wohin geht die Reise mit meinem Kind, also wohin geht die Reise für mich als Schüler auf die Bildungsbahn.
Ja, also ich würde da direkt anknüpfen bei der Schule. Ich finde immer noch das System von Henrik Schule, was Sie fahren, sehr, sehr gut. Mit diesem, wir schmeißen in der 5., 6. Klasse einfach nochmal alle zusammen und jeder hat nochmal irgendwie so ein bisschen Zeit, wenn er möchte. Und kann sich halt dann einfach beweisen und ein bisschen halt noch gucken. Das hat Henrik zum Beispiel auch den Arsch gerettet. Der wäre nämlich sonst auch nicht auf dem Gymnasium gelandet und hätte sein Abitur in 12 Jahren gemacht, sondern der hätte sonst locker auch Realschule gemacht, so war zumindest die Empfehlung am Anfang. Und was ich trotzdem noch sonst am Schulsystem auch ändern würde, ist, dass trotz dass nicht alle studieren sollen, trotzdem man ein bisschen besser darauf vorbereitet wird, auch im Sinne von, gerade wenn du eben Abitur machst und in der Oberstufe bist, dass du mehr da eigenständig schon lernst zu arbeiten und so und nicht jetzt dieses, ja, wir schreiben jetzt trotzdem noch ganz normal die Klausuren und alles, sondern dass eben einfach ein bisschen mehr aufs Individuum geguckt wird, dass du halt ein bisschen mehr gucken kannst, was du dann irgendwie machen möchtest, dass man vielleicht sonst auch einfach anbietet, ja, okay, statt die Klausur zu schreiben, gibst du halt irgendwie eine Arbeit ab oder sowas. Da gibt es ja so Klausurersatzleistungen, die man machen kann. Was ich auch positiv an der Uni finde, ist halt einfach diese Möglichkeiten, die du hast. Also, was ich auch sehr geschätzt habe, war halt bei mir zum Beispiel den freien Wahlbereich, dass ich eben im freien Wahlbereich einfach mich quasi an einem Großteil der Uni einfach umgucken konnte und schauen konnte, was mich jetzt irgendwie interessiert und worauf ich Lust habe und was ich irgendwie machen möchte. Und dass ich in dem Punkt halt schon noch ein bisschen Freiheit in meinem Studium hatte. Und das habe ich schon tatsächlich sehr geschätzt. Ich habe mich am Ende dann ziemlich viel auf die Musikwissenschaft zum Beispiel noch gestürzt. Ich habe auch mal was in der Geschichte gemacht und so. Und das sind halt einfach so Sachen, die mich halt interessiert haben, auf die ich Lust hatte und die ich dann nochmal eben so mitgenommen habe. Und die erweitern halt auch den Horizont. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Ja, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube, damit sollten wir die Folge auch langsam beenden. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde wieder. Und
Komm, die Leute wollen uns doch zuhören.
ja, die wollen natürlich. Ich habe auch schon Feedback von anderen Podcastern gehört, dass die Folge sehr schön ist. Den Tipp mit dem Klatschen habe ich dir ja schon gesagt. Das gucken wir mal vielleicht mal, wenn wir das nächste Mal vielleicht über Skype machen, ob man das dann umsetzt.
Ich fand, es hat heute sehr gut
Ja, vielleicht sollten
funktioniert.
wir das
Also.
tatsächlich so machen, dass ich mich jedes Mal über mein Handy bei Discord anmelde und mein PC einfach nur als quasi Aufnahmegerät mit Mikrofon nutze. Aber gut.
Ja, wir geben auf jeden Fall unsere Tipps weiter. Hiermit sei das geschehen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Es war wieder sehr schön, mit dir zu plauschen.
Ja, mit dir auch.
Es macht immer noch sehr viel
Ja,
Spaß.
auf jeden Fall.
Und Dann schauen wir mal, wann wir es schaffen, die nächste Folge aufzunehmen, weil ich bin ja ab Montag erstmal für 11 Tage weg.
Ja, cool. Ich habe also frühestens wieder Zeit, so ungefähr, schätze mal so 3. August.
Ja, also wenn deine Klausurenphase dann rum ist. Also,
ja, der Großteil.
Ja. Wir hören uns dann irgendwann mal wieder hier wieder. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.